Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Wenn ich mal eine Zeit lang alleine war, dann freue ich mich natürlich viel mehr, jemanden zu treffen, mit dem zu sprechen. Wenn ich mal eine Zeit lang faste und dann wieder anfange zu essen, dann ist dieses erste Stückchen Apfel einfach göttlich. Und jetzt gerade freue ich mich wirklich, am Leben zu sein. Ich selbst war noch nicht so knapp dran am Tod, aber die Menschen, deren Geschichten wir heute hören, die waren verdammt nah dran. Wolfgang Schiller, du bist bei mir im Studio, du bist Redakteur und du hast die Sendung geplant und du meinst gerade noch zu mir in der Vorbereitung, dass es doch echt erstaunlich ist, was da bei den Geschichten für ein wahnsinniges Glück mitspielt.
Ja, das ist etwas, was alle diese Geschichten gemeinsam haben. Welche Kräfte und welches irgendwie instinktiv richtiges Verhalten solche Grenzsituationen dann in uns auslösen, dass wir dann irgendwie erstaunlich viel richtig machen und dann irgendwie davonkommen und erstaunlich oft davonkommen als Mensch.
Das ist so der Eindruck, der entsteht, wenn wir hier die Geschichten hören. Jetzt wissen wir natürlich nicht von den Leuten, bei denen es nicht gut geklappt hat. Die Geschichten sind nicht so prominent, ne?
Das stimmt. Wir erzählen uns halt einfach mal die guten Geschichten. Und ich glaube aber trotzdem, wir haben einfach oft verdammt viel Glück.
Nah am Tod, aber nicht tot. Die Helden aus unseren vier Geschichten haben überlebt und wie sie das gemacht haben, darum geht's heute. Ich bin Stefan Beuting, schön, dass ihr zuhört.
D-Radio Wissen.
I can't fucking believe it. Da schwimmt John Aldrich gerade im Pazifik und kann es einfach nicht fassen. Er ist ausgerutscht und ins Meer gefallen und kein anderer ist auf dem Deck. I can't fucking believe it. Das waren seine Gedanken, gerade noch auf dem Deck und jetzt strampelnd, schreiend im Wasser. Doch das Boot, seine einzige Rettung, sein Leben, das fährt gerade vor seiner Nase in Richtung Horizont. John Aldrich bleibt zurück, allein im Atlantik. Am Ende wird er überleben, gegen jede Wahrscheinlichkeit. Die Geschichte von einem Mann und seinem einzigartigen Willen zu überleben.
Es ist 6.22 Uhr, als Anthony Sosinski die Küstenwache ruft.
Good afternoon, sir, or good morning. We had an incident that we lost a crew member overboard.
Sein Kollege John Aldrich ist über Bord.
A-L-D-R-I-D-G-E.
And at 6:45, my phone goes off with a text message from a friend who's out fishing that said, load fell off the back of the boat last night. They're looking for him.
Die Personenbeschreibung lautet 1,75 Meter groß, 68 Kilogramm. Innerhalb von Minuten läuft eine gigantische Rettungsaktion an. Das Suchgebiet erstreckt sich über 4.600 Quadratkilometer.
I really don't know.
Aber alle wissen, für den Fischer John sieht es schlecht aus. Wer ohne Schwimmweste irgendwo 60 Kilometer vor der Küste über Bord geht, hat kaum eine Überlebenschance. John hat überlebt.
Welcome to Malta. Welcome.
Well, where would you like to go? I mean, we go sit in a restaurant or
Wir sind jetzt links abgebogen zu den Docks, einer kleinen Hafenanlage, und dort sehen wir auch schon Johns Boot.
This is the boat here.
Oh wow. Anna Mary, that's the name of the boat.
It was the name originally given to the boat when it was built by some Portuguese lady.
Der Vorbesitzer hat sie gewarnt. Wenn sie jemals den Namen ändern, dann wird sie ein portugiesischer Fluch treffen. Deshalb haben die beiden den Bootsnamen Anna Mary übernommen.
The scene of the crime, you say that with a smile.
Komm, ich zeig dir den Ort des Verbrechens, scherzt John Aldrich. Sein raspeliges, raues Seemannslachen hat etwas Ansteckendes. Doch ich versuche ernst zu bleiben. If you don't laugh about it, you're dead. Heute kann er über den Unfall lachen. Johns Geschichte beginnt dort, wo eine lange Leiter uns hinaufbringt. Auf dem Deck der Anna Mary.
Basically the cooler was here.
Yeah.
It was on this tank. And I needed to get the cooler off the tank hatch. I had to get one of the hooks. I used a big hook on a stick. And I was pulling on the cooler.
Er hat versucht, einen dieser Container hier mit Eis gefüllt zur Seite zu ziehen. Dann ist das Seil mit dem Haken irgendwie gerissen
und mit einem Ruck ist er rückwärts nach hinten geschlittert und nach 1,5 Metern sofort ins Wasser abgetaucht.
I was in the middle of the ocean by myself. No one in the world knew I was there.
Man muss sich das vorstellen, so ähnlich wie bei einer Fähre, die hinten eine Klappe hat, nur dass hier hinten keine Klappe gibt. Es ist einfach eine offene Fläche.
That moment when you fell in and when dieser Moment, als du plötzlich ausrutschte und ins Wasser fielst, das muss sich innerhalb von Sekunden abgespielt haben.
So fast, so real, so surreal.
Du bist im Wasser und das Boot fährt davon. Du hast die Rettung vor Augen. Alles, was du tun müsstest, wäre wieder auf dem Boot zu sein und dann wäre alles gut. Aber es fährt davon und du denkst dir, das kann jetzt einfach nicht wahr sein. Für John Eldridge ist der 24. Juli ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag. Mit auf der Anna Mary sind sein Partner Anthony Sosinski und ein weiterer Helfer. Um 20 Uhr legt ihr Boot an den Docks in Montauk ab. Ihre Hummerfallen liegen bis zu 60 Kilometer südlich vor der Küste. Sie sind dort fest auf dem Meeresboden installiert. Ihr Trip dorthin und zurück dauert normalerweise 12 Stunden. Deshalb wechseln sich die beiden Seeleute am Steuer ab. Um 9:30 ist Schichtwechsel. Anthony Sosinski legt sich schlafen. Als er um 6 Uhr wieder aufwacht, ist John Eldridge nicht mehr da.
First reaction after I had jumped out of my bunk and not even put my shoes on.
Ich kam aus meiner Kajüte, hatte nicht mal Schuhe an, nur eine Unterhose. Ich habe ihn überall gesucht. Das Boot ist ja nicht besonders groß. Er war nicht an Bord. Ich konnte es einfach nicht fassen. Und dann habe ich die Küstenwache gerufen.
Good afternoon, sir, or good morning. We had an incident that we lost a crew member overboard.
Der offene Eiscontainer, der kaputte Henkel. Anthony erkennt schnell, was passiert sein muss, als John von Bord ging. Aber wann und wo? Sosinski hat John zum letzten Mal gesehen, bevor er sich hingelegt hat. Seitdem sind 8 Stunden vergangen.
His birth date is within, I would say, 15 minutes. They had.
Innerhalb von 15 Minuten war der erste Helikopter unterwegs.
Pon, 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 all stations, United States Coast Guard Sector, lie on sound, United States Coast Guard Sector, lie on sound.
Pon, 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 das ist der Notruf der Küstenwache. Alle Schiffe in der Umgebung werden aufgefordert, nach John Ausschau zu halten. Da der Unfall so lange unbemerkt blieb, kann John überall sein. Nach ersten Berechnungen erstreckt sich das Suchgebiet über eine gigantische Fläche. 48 Kilometer breit, 96 Kilometer lang. Eine Fläche zweimal so groß wie das Saarland. Eine schier unmögliche Aufgabe, den im Wasser treibenden John Eldridge zu finden, der aus der Luft nicht viel größer wie eine Kokosnuss aussieht. Sein Fischerkumpel Anthony hat eine Idee, wie man das Suchgebiet eingrenzen kann.
Kann schon sein, dass er 20 Meilen vor der Küste über Bord gegangen ist, aber wir glauben, dass es wahrscheinlich eher 35 Meilen südlich von Montauk war.
Anthony Sosinski denkt sich, John Eldridge muss über Bord gegangen sein, als er die Lobsterbehälter mit Kühlwasser gefüllt hat. Das machen sie normalerweise immer 2 Stunden, bevor sie die Hummerfallen erreichen. Demnach ist John Eldridge gegen 3:30 ins Wasser gefallen.
That's when I fell in the water and that's when I was, you know, the most helpless, sitting in the middle of the ocean at night. I was floating for minutes, freaking out, and then.
Als John Eldridge in der Dunkelheit ins Wasser fällt, gerät er in Panik. Dann zieht er seine Gummistiefel aus, einfach um sich an was festzuhalten, bevor er untergehen wird. Und dann merkt er, John packt so viel Luft wie möglich in den Innenschuh und klemmt die grünen Boots unter die Arme. Die Luftpolster sind stark genug, um den Fischer über Wasser zu halten. Und das Wasser ist mit 22 Grad nicht allzu kalt.
Which way the boat was going. I knew whose traps were around me. So all of that helped me.
Und langsam beginnt John wieder Hoffnung zu schöpfen. Er weiß, wo er sich aufhält, wie weit er vor der Küste ist, wie der Wind steht und wohin das Boot fährt. Und auch, wo die Hummerfallen um ihn herum sind. Nach der ersten Panik setzt Selbstvertrauen ein. Hast du Selbstgespräche geführt?
Did you talk to yourself?
Oh yeah, all day long. Talking out loud, yeah. Today's the day I'm gonna die. I can't believe today's the day I'm gonna die.
In seiner Einsamkeit spricht John laut aus, was ihm durch den Kopf jagt. Heute soll ich sterben? Das kann doch nicht sein. Wer weiß schon, dass er heute sterben wird? Ich akzeptiere das nicht.
Who the hell gets to know the day you're gonna die? You know, I couldn't accept that.
Über 3 Stunden treibt John im Wasser. Als die Sonne aufgeht, ist er bereits über 24 Stunden wach. John versucht, die Hummerfallen zu erreichen, denn sie sind mit Bojen gekennzeichnet. Stundenlang schwimmt er mit den luftgefüllten Gummistiefeln unter den Armen zu den Fallen, bis er eine Boje erreicht.
At 6:45, my phone goes off with a text message from a friend who's out fishing that said load fell off the back of the boat last night. They're looking for him. Fuck.
Helen arbeitet in einer Bar in Montauk. Dort kennen die Locals John unter seinem Spitznamen Load. Das kleine Fischerdorf ist stolz auf seine Community. Jeder kennt jeden und alle halten zusammen, erzählt die Barkeeperin. Als Load, also John, als vermisst gemeldet wird, macht sich ein ganzes Fischerdorf auf die Suche.
And I just got up, got dressed, grabbed my dog, came down to the harbor, saw a whole bunch of fishermen all around the docks, guys on phones trying to get the search together and quite a lot of people doing their own private search, fishermen bringing their charters in. Everybody that could go out on a boat, I think, was out looking for him.
When you're passing through this area, can you keep a lookout for a person in the water?
Yes, sir. Roger on that. I have already.
Während sich die Coast Guard um die Flugroute des Rettungshelikopters kümmert, koordiniert Anthony Sosinski die freiwilligen Helfer und Freunde über Funk. Mit den vielen Fischerfreunden aus Montauk ist das über 96 Kilometer breite Suchgebiet einfacher zu durchkämmen.
Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass John lebt. Es gibt Dinge, die kannst du einfach nicht kontrollieren, zum Beispiel, dass er über Bord gegangen ist. Aber ich konnte etwas dafür tun, dass er wieder an Bord kommt.
Uhr 12:30. Die Mittagssonne brennt runter. John Eldridge treibt jetzt seit 9 Stunden im Wasser. Immer wieder sieht er Flugzeuge am Horizont, die an der falschen Stelle nach ihm suchen. Stattdessen bekommt er Besuch von einer anderen Art.
I got ocean sunfish swimming up to me, which is, you know, 600-pound fish with a mouth that's only like, you know, 3 inches big, but it's got a fin like a giant great white shark, so that comes up and you're like, oh my god, and it's, you know, it's a sunfish, oh, okay.
Er erinnert sich an viele schreckliche Details seines 12-stündigen Überlebenskampf. Kein einziges Mal wird er dabei sentimental.
Did you ever think that maybe these fishes would protect you?
Auf meine Frage, ob der 300 Kilo schwere und gigantisch große Seebarsch, der nicht von seiner Seite weichen wollte, ihn vielleicht beschützen wollte, antwortet John, nein, über sowas mache er sich keine Gedanken. Er ist auch kein besonders gläubiger Mensch. John sieht sich als Realist. Er kämpft für sich, nach dem Motto, der Stärkere gewinnt. Eine Attitude, die man brauchen kann, wenn man auf offener See 2 Haifischen begegnet.
I saw the sharks, realized, holy shit, they're sharks, you know. I started getting a little excited, but then I caught myself and I said, I gotta just relax, I gotta chill out. You can't be scared of these things, if they're gonna come at you, just poke them in the eye or something, I don't know, but I basically told myself, just calm, be calm, relax. I put my knife away and I basically turned my back to them and just ignored them. And I guess they didn't know what the hell I was and didn't want to have no part of it, so they left me alone, you know. I would see the airplane, that would be a positive, you know, high in a sense.
and then they wouldn't go away, and there'd be a little bit of, you know, negative, and I'd be like, all right, well, at least they're looking for me. At least they're still looking for me. They're still searching, you know, and I just use that in a positive sense instead of going, oh, I can't believe they flew by me and didn't see me again.
Nur nicht verzweifeln. Auch wenn die Flugzeuge über seinen Kopf hinwegfliegen, Hauptsache, sie suchen noch nach ihm. Eldridge ist erschöpft. Er wird von Krämpfen geplagt. Sein Körper ist dehydriert, doch er gibt nicht auf. Mit seinem Messer trennt er eine Boje ab, schwimmt damit zu einer weiteren und hängt beide zusammen. Er hat nur noch wenig Kraft. Er setzt sich auf das Seil zwischen den beiden Bojen und kämpft gegen das Einschlafen. Seit über 30 Stunden ist John jetzt wach. Er kann sich kaum mehr motivieren und langsam beginnt er sich seinem Schicksal zu ergeben.
It's like I left myself to fate.
Ich habe mich meinem Schicksal ergeben. Entweder finden sie mich noch rechtzeitig an der Boje oder sie finden wenigstens meinen Körper. Ich konnte einfach nicht mehr. Und es war spät. Und ich dachte mir, wenn ich mich an die Boje festbinde, erfährt zumindest meine Familie, was passiert ist.
At least my family would know what happened to me instead of nothing, you know, because that's, you know, at least I was able to give them something, you know.
Kurz vor drei kommen ein paar Freunde in die Bar. Von John noch immer keine Spur. Keiner hatte ein gutes Gefühl. Aber einer von Johns Freunden sagte, ihr kennt doch Lode. Der schwimmt schon an irgendeinen Strand und geht da einfach an Land.
Es ist kurz nach 15 Uhr. Der Hubschrauber fliegt seinen vorletzten Suchkurs. Dann müssen die Piloten zurück. Sie sind schon 9 Stunden in der Luft.
You know, they were on their second to last pass before they were going in, and they couldn't come back out because they've been out for 9 hours in the air already, and that's too much fatigue, you know, all around. So they were done for the night.
Und dann finden sie John.
Fishing vessel Anna Mary, fishing vessel Anna Mary, Coast Guard sector, Long Island Sound.
Fishing vessel Anna Mary, back.
Fishing vessel Anna Mary, sector Long Island Sound. I just want to advise you, we have located your crewmen.
And I promise you, within 5 minutes, all our phones went off at 3:15, 3 something.
And then the helicopter came over, and it was, you know, they saw me, so that was good.
He's alive and well. He's on board a helicopter right now, heading back to Cape Cod.
Good job.
He's been found. He's alive. And then other people were calling and voice messages that they found him. It's a miracle they found him.
Yeah, they located him and he's very exhausted.
John ist dehydriert, völlig erschöpft. Seine Haut krebsrot, ein massiver Sonnenbrand. Seeläuse hängen an seiner Kleidung. Per Hubschrauber geht's direkt ins Krankenhaus.
Oh, thank you so much. Thank you so much.
It went from disbelief to euphoria.
Totale Verzweiflung und dann totale Euphorie. Der absolute Wahnsinn. Besser als ein Sechser im Lotto.
John Eldridge Geschichte geht um die Welt. Hollywood hat sich bereits die Filmrechte gesichert. Er habe keine Albträume, es gehe ihm gut, erzählt Lode, alias John. Zusammen mit Anthony Sosinski fischen die beiden weiter nach Hummer. Es ist ihr Traumjob und ihr Business läuft gut. Sie gehören zu den besten Lobstermen von Long Island.
It was a pleasure getting to know your survival story. You gave me inspirational advice when in bad situations.
John Eldridge wird von Universitäten und Schulen eingeladen, um seine Geschichte zu teilen. Kürzlich stand er in Mexiko auf einer Bühne vor 3000 Leuten. Viele sind berührt, finden Inspiration und schicken ihm Dankesbriefe.
You have been through. You really made me change the way I think about life right now. Well, I used to think life was hard and it didn't like me, but now that I know I have to think positive thoughts and not let the bad things bring me down.
Would you have thought that you would become...
Hättest du je gedacht, dass du Leute mal so inspirieren würdest?
No. No, I'm not that guy, you know.
Doch für sie bist du das.
For them you are.
For them I am, yeah.
Die Rettung von John Eldridge auf hoher See. Es ist eine Heldengeschichte, die jetzt schon von Generation zu Generation weitergereicht wird im kleinen Fischerdorf in Montauk, New York. Mit großen Augen erzählt mir Barkeeperin Helen von ihrem 6-jährigen Neffen. Es ist seine Lieblings-Gute-Nacht-Geschichte.
I have a 6-year-old nephew that thanks the Coast Guard every time they see him for saving Lode. He loves to hear the story. That's when I put him to bed at night, that's one of the stories I have to tell him, is the Lode story. Every day he's like, thank God for load. They saved load, 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 load.
Matthias Röckel über den Hummerfischer John Aldrich, der eigentlich der Wahrscheinlichkeit gar nicht hätte überleben dürfen und es dann doch getan hat. Stellt euch mal einen einsamen Sandstrand vor, über 2 Kilometer lang. Der Strand, den ich hier meine, der liegt in Südindien, in Kerala. Der Indische Ozean ist an diesem Morgen ganz ruhig. Palmen, blaues Meer, eine sanfte Brise. Ein ganzes Paradies hat Martina an diesem Morgen für sich. Martina Schulte, das ist eine liebe Kollegin, und die war an diesem Tag vor Sonnenaufgang zum Schwimmen an diesem paradiesischen Plätzchen. Wobei, paradiesischer Ort ist relativ. Martina weiß nämlich in diesem Moment noch nicht, dass sie in wenigen Minuten um ihr Leben kämpfen muss. Erzähl mal.
Also ich war an dem Morgen eigentlich total zufrieden mit meiner Welt. Die Freunde, die an dem Strand so ein kleines Gasthaus betreiben, die lagen noch faul im Bett rum. Ich war trotz Kater irgendwie früh aufgestanden und hatte jetzt diesen Bounty-Werbungsstrand ganz allein nur für mich. Die ganze Anspannung der letzten Arbeitswochen in Deutschland, das war irgendwie alles weg. Und ich dachte nur so, wow, das Leben ist schön. Und das dachte ich auch noch, als ich aus dem Wasser kam und zu meinem Handtuch rüberlief. Und da ist mir dann aber auch zum ersten Mal aufgefallen, dass ich gar nicht so alleine am Strand bin. Ein Stück weiter runter waren Rudel Hunde. Und genau in dem Moment, in dem ich die wahrnehme, nehmen die mich auch wahr und kommen in meine Richtung.
Hast du da schon Angst gehabt?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also wir hatten zu Hause auch einen Hund, ich komme vom Land, ne? Und an der Körpersprache dieser Hunde, da war eigentlich nichts Bedrohliches, also zumindest nicht für mich erkennbar bedrohlich. Ich hatte die am Tag vorher auch schon am Strand gesehen. Das waren so diese üblichen indischen Strandhunde. Und vor allen Dingen der Anführer dieses Rudels, dieses kleinen Rudels, der war mir irgendwie aufgefallen. Das war so ein total schöner, großer, brauner Mischling mit so wahnsinnigen Muskelpaketen. Da war auf jeden Fall irgendwie sowas Kampfhundartiges drin. Und diese Hunde, die kamen auf mich zu und ich dachte, wenn ich jetzt keine Aggression rüberbringe, also die nicht direkt anschaue und vor allen Dingen auch nicht weglaufe, dann ist es irgendwie okay.
Das lernt man ja hier auch so im Umgang mit Hunden, aber bei den Indischen hat das bei dir jetzt in dem Fall nicht funktioniert.
Nee, also gerade dieser braune Hund, den ich so beeindruckend fand, der hat mich ohne Vorwarnung gleich mal direkt gebissen. So ein Stück unterhalb des Knies, zack. Warum, weiß ich eigentlich bis heute nicht. Und das war irgendwie auch der Moment, wo sich dann bei mir im Kopf so ein Schalter umgelegt hat und ich irgendwie in so einen Überlebensmodus reingekommen bin.
Kannst du dich denn noch erinnern, wie du dich da gefühlt hast? Also war da jetzt mehr Panik bei dir oder hast du, das berichten ja manche Leute, dass man da alles so in Zeitlupe sieht. War das so bei dir?
Zeitlupe überhaupt nicht. Also es war eher so ein Zustand absoluter Bewusstheit, würde ich sagen. Also wo dein Körper so ganz andere Ressourcen anzapft, als man das so normalerweise in seinem normalen oder jetzt sag mal in meinem Reporter-Büroalltag braucht. Also man ist ganz unmittelbar drin in der Situation. Man nimmt alles um sich herum total intensiv wahr. Man ist konzentriert, es gibt keine Angst, kein Hin- und Herdenken. Also was ich zum Beispiel jetzt normalerweise sofort in so einer Situation machen würde, wäre so, oh Gott, er hat mich gebissen und dann so überlegen, was mache ich jetzt? Und stattdessen macht es klack und du läufst irgendwie auf diesem Überlebensautopilot.
Überlebensautopilot. Was hat dir denn dein Überlebensautopilot dann gesagt?
Also meine Optionen waren ja nicht besonders groß. Ne? Ich war allein, ich hatte nur ein Bikini an, nicht mal Schuhe. Und jetzt mit den bloßen Füßen irgendwie Richtung Hundezähne treten, das kam mir jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig schlau vor.
Hättest du nicht zurück ins Wasser gehen können?
Das Problem ist, dass die Hunde leider genau zwischen mir und dem Wasser standen. Also das ging nicht. Und ich hatte keinen Stein oder auch irgendwie keinen Knüppel, womit ich jetzt irgendwie hätte drohen können. Und ich hatte ja auch schon diesen einen Biss. Und dann liefen die halt immer so um mich rum und bellten mich an und schnappten immer wieder nach mir. Und ich habe dann das gemacht, was ich mal in so einem amerikanischen Actionfilm gesehen hatte. Das war so ein Mann allein im Wald und dann kommt so ein Wolfsrudelfilm. Kennst du die?
Ich habe so ein grobes Bild davon, aber du hast bestimmt einen speziellen im Kopf. Wie muss ich mich denn nach diesem Wolfsrudel-C-Film in so einer Situation verhalten?
Also auf keinen Fall irgendwie versuchen abzuhauen, sondern also nicht das Rudel als Ganzes wahrnehmen, sondern jedes Tier einzeln angreifen. Also immer quasi wieder fokussieren, Zähne fletschen und dabei laut brüllen und zeigen, dass man so ein ganz gefährliches Tier ist. Also mindestens Löwe oder Tiger oder so. Und so habe ich dann quasi immer jeden angegriffen, der mir irgendwie zu nahe gekommen ist. Also zum Beispiel der Braune kommt von links, also zack, hindrehen, anschauen, fixieren, gestikulieren und dann brüllen so, wah, und dann den Schwarzen, wenn der dann irgendwie von links kommt, wieder umdrehen, wah, und dann, das Ganze ging halt in so einer irren Geschwindigkeit.
Hat die das denn in einer Weise beeindruckt?
Also mein Glück war, in so einem Hunderudel sind ja nicht alle mutig. Das ist eigentlich genau wie bei uns. Ne? Der schöne Braune, also der Boss sozusagen, der war mutig. Der Adjutant, das war so ein Schwarzer mit Narben und abgebissenem Ohr, der war auch echt ziemlich fies. Und die anderen drei, die konnte man eigentlich mit diesen Drohgebärden total leicht einschüchtern. Die waren eigentlich alle so eine Art Mitläufer.
Wie groß war denn da zu dem Zeitpunkt deine Angst, als du da mitten in der Sache warst?
Ich hatte komischerweise überhaupt keine Angst, was glaube ich auch einfach daran lag, dass ich natürlich zwei wirklich gefährliche Gegner hatte, auf die ich mich irgendwie konzentrieren musste. Und die beiden, die haben halt eben auch super zusammengearbeitet. Ne? Das heißt, der eine hat mich zum Beispiel jetzt von vorne attackiert und wenn ich dann drauf reagiert habe, dann kam der andere von hinten und hat mich dann da ins Bein gebissen. Ne? Und das ist halt so nach dem Schema ein paar Mal so gelaufen.
Hattest du denn dann von diesen Bissen Schmerzen? Hast du das gespürt?
Also ich hatte so viel Adrenalin im Blut, dass ich eigentlich überhaupt nichts, also ich habe zwar gespürt natürlich, dass sie mich gebissen haben, aber es hat nicht wehgetan. Ne? Man kämpft irgendwie einfach weiter und mir ist dann auch so gelungen, die so 1-2 Meter weiter nach links zu treiben. Und da hatte ich halt irgendwie so ein vertrocknetes Palmwedel liegen sehen. Also jetzt nichts, was eine ernsthafte Waffe gewesen wäre. Das war halt so ganz dürr und vertrocknet. Und also wenn man damit jetzt auf einen Hund draufgehauen hätte, dann wäre das sofort durchgebrochen. Aber es sah halt irgendwie groß und gefährlich aus. Und als ich das dann in die Hand bekommen habe, dann habe ich damit halt noch zusätzlich so rumgewedelt. Jetzt auch nicht zu doll, denn ich dachte, oh Gott, wenn ich das Ding jetzt zu viel bewege, dann bricht es irgendwie durch und dann ist meine schöne Waffe quasi hin.
Die Hunde, die dich da bedroht haben, ist das denn wirklich so, dass die dich in dem Moment als Beute sehen, also dich wirklich töten wollen?
Also ob die mich jetzt wirklich töten wollten, das kann ich nicht abschätzen. Ich fühlte mich natürlich schon sehr bedroht. Ne? Und ich weiß auch, dass in Indien so 20.000 Menschen jedes Jahr an den Folgen von Hundebissen sterben. Das kommt aber eher durch die Tollwutinfektion danach. Ne? Aber es kommt halt eben auch immer wieder vor, dass Leute ja regelrecht zu Tode gebissen werden. Ne? Und dieses Problem, das hat sich halt eben auch verstärkt. Also seit 2001 dürfen streunende Hunde nicht mehr getötet werden. Und die vermehren sich einfach rasant und es ist halt mittlerweile so, das wusste ich auch von einigen meiner indischen Bekannten, die lassen ihre Kinder nicht mehr auf die Straße oder irgendwie im Freien spielen, die dürfen nur noch im Compound bleiben, weil das eben einfach so gefährlich geworden ist.
Krass, also Martina am Strand im Bikini gegen 5 Hunde mit dem Wissen, dass in Indien das öfter passiert, dass so Hunde tatsächlich Menschen anfallen, tödlich anfallen. Wie lange musstest du denn in deinem besonderen Kampf da jetzt kämpfen eigentlich?
Also ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Also man hat mir später gesagt, es seien so 10 bis 15 Minuten gewesen. Also Leute haben mich halt 10 bis 15 Minuten irgendwie so ungefähr schreien hören. Aber man hat halt in so einem Moment überhaupt kein Gefühl für Zeit. Ne? Ich dachte halt immer nur, ich muss irgendwie auf den Füßen bleiben. Ich darf nicht umfallen, auf keinen Fall. Weil wenn die mich jetzt so ein bisschen beißen, das ist eigentlich egal. Weil Hunde sind ja eher feige. Ne? Die gehen einem jetzt nicht an die Kehle und reißen einen nieder, sondern die warten eigentlich darauf, dass du so geschwächt bist, dass sie dich eigentlich gefahrlos angreifen können. Und weil ich die ganze Zeit so wahnsinnig laut geschrien habe. Also ich habe so laut geschrien, dass ich danach eine Woche lang so ein Schulter-Nackentrauma hatte. Und ich konnte den Oberkörper nicht, also ich konnte vor Schmerzen mich halt wirklich überhaupt nicht mehr bewegen. Also kannst du dir vorstellen, wie laut diese Schreie waren. Ich kann die jetzt auch gar nicht nachmachen, weil das wird, glaube ich, den Pegel hier vom Mikrofon total raushauen.
Aber wir hören das ja schon. Du bist ja wieder rausgekommen. Wie bist du denn aus der Situation wieder rausgekommen?
Weil ich halt so wahnsinnig laut geschrien habe, haben mich dann irgendwann Leute gehört und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann aus dem Augenwinkel von ganz weit weg diese Männer da den Strand runterlaufen sehen und da dachte ich, yeah, ne, jetzt hast du es geschafft, aber so ein Strand ist dann auch ganz schön lang, ne? Das dauerte dann nochmal ewig, bis die wirklich bei mir ankamen. Und die Hunde, die haben natürlich sofort gecheckt, dass sich jetzt quasi das Kräfteverhältnis zu ihren Ungunsten verschoben hat und sind halt sofort abgehauen. Und ich weiß noch, das waren halt 3 Männer, das waren so Nachbarn von meinen Freunden, die haben mich dann eben zurück ins Guesthouse gebracht, weil ich halt eben auch aus mehreren so Wunden halt auch so geblutet habe. Ne? Ja. Ich war irgendwie auch immer noch in diesem Überlebensautopilot drin. Ne? Ich habe in dem Moment echt, ich habe Scherze mit denen gemacht über dieses absurde Palmwedel, was ich die ganze Zeit als Waffe in der Hand hatte und auch über dieses Gebrüll. Und der eine Nachbar, also Sangeet, der meinte dann noch so, hoho, your weapon very lousy, Martina, but you can shout like tiger. Und wir haben dann halt echt so total gelacht und es war halt irgendwie auch total gut so, dann in dem Moment darüber zu lachen. Und eigentlich erst, als wir dann so im Compound vom Guesthouse angekommen sind, da war dann meine Freundin Rosie und als die mich dann gesehen hat und die hat dann so nur auf so meine blutüberströmten Beine geguckt und als ich dann das Entsetzen in ihrem Gesicht gesehen habe, also erst da ist es dann alles irgendwie aus mir rausgebrochen und ich habe echt geheult wie, Selten in meinem Leben.
Und der erste Teil hört sich so an, als ob ihr das jetzt selber in den Griff gekriegt hättet. Und der zweite Teil, wo sie dich dann so anguckt, hört sich an, als ob das doch dann medizinisch erstmal versorgt werden muss wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, klar. Ich musste dann ins Krankenhaus. Die haben mich dann sofort ins Auto gepackt, halt eben auch wegen der Tollwutimpfung. Ich hatte zwar eine, aber das musste dann halt den vierten Shot, den muss man dann immer sich noch holen. Und weil die Wunden mussten natürlich auch genäht und versorgt werden. Und das war dann nochmal eine krasse Erfahrung, also dieses indische Krankenhaus, weil meine Freunde, die mussten für mich dann auf dem Schwarzmarkt noch die Medizin besorgen, also dieses Impfserum auch, weil es das im Krankenhaus halt eben nicht gab. Und ich habe danach dann auch noch fast eine Woche im Bett liegen müssen, eben wegen dieses Schulter-Nackentraumas. Ich konnte mich nicht bewegen, also jede kleinste Bewegung hat so geschmerzt. Und ich hatte dann auch wirklich, auch aufgrund dieser ganzen Schmerzen, ich hatte einfach so eine richtige, ja, so eine Entlastungsdepression, kann man sagen.
Aha, was ist das normal nach so einer Sache?
Also der Doktor hat mir erklärt, dass das irgendwie normal ist, dass ich halt in diesem Überlebenskampf halt auch so viel Energie verbraucht habe, also dass der Körper das jetzt irgendwie ausgleichen muss. Und diese Woche im Bett, die war eigentlich auch irgendwie härter als jetzt der Kampf mit den Hunden, weil ich konnte irgendwie überhaupt nichts machen, außer irgendwie warten und Geduld haben. Und das ist ja sowieso nicht so meine starke Seite. Und ich war halt irgendwie so total genervt von meinem Kopf, weil der war nämlich jetzt wieder außerhalb seines Überlebensmodus. Und der hat mir dann immer so dumme Sachen gesagt wie, jetzt liegst du hier eine Woche rum, du wolltest doch eigentlich da und dahin und das machen. Stattdessen geht es dir jetzt total mies. Das hast du ja auch irgendwie überhaupt nicht verdient und so. Und dein ganzer Körper tut weh. Und was mich dann aber so total geerdet hat, war so eine resolute indische Nonne, die hätte man mir so vorbeigeschickt hätte, weil die gedacht, ja, die haben so gedacht, die muss sich irgendwie so ein bisschen um mich kümmern. Und die hat dann gesagt so, you should thank the Lord, you have survived these dogs. Und die meinte irgendwie so, ja, ich muss halt irgendwie Geduld haben und meinem Körper halt auch die Zeit zum Heilen geben. Und ich sollte halt auch einfach nicht zulassen, dass meine eigenen Gedanken mich jetzt mehr fertig machen als die Hunde. Und das ist irgendwie so ein Satz, an den ich also jetzt außerhalb dieser Szene echt noch oft denken muss.
Lass dich von deinen Gedanken nicht fertig machen. Eine Lektion für dich und auch mit den Kräften haushalten und viel mehr vielleicht noch, dass sich Kämpfen wirklich lohnt. Entschiedenes Kämpfen. Danke, dass du die Hunde überlebt hast und danke dafür, dass du uns die Geschichte erzählt hast.
D-Radio Wissen 100.
Mein Name ist Ismael. Call me Ismael. So fängt Moby Dick an, der Roman. Für mich ist das eins der besten Bücher überhaupt. Jedenfalls, Ismael heuert an auf dem Walfänger Pequod unter Captain Ahab. Ahab, der ist besessen vom weißen Wal, der will ihn tot sehen. Die Geschichte endet damit, dass nicht Ahab den Wal erlegt, sondern damit, dass der Wal Ahab erledigt und große Teile der Besatzung dazu. Ja, und das Schiff. Bis hierhin geht die Geschichte von Moby Dick. Und hier beginnt die Geschichte vom Untergang der Essex. Diesen Untergang gab es wirklich und das war im Prinzip die Vorlage für Herman Melville und seinen Moby Dick. Wal rammt Schiff, das hat den Autor irgendwie inspiriert. Vor 195 Jahren war das, als die Essex von dem Wal angegriffen wird und dann sinkt. Drei kleine Boote bleiben übrig, allein im Pazifik. Was wir heute wissen, weil es damals Überlebende gab. Einer davon hat währenddessen ein Logbuch geführt. Zwei weitere haben später ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Und außerdem gibt es auch noch ein paar Briefe. Captain James Pollard, der Bootsjunge Thomas Nickerson, damals 15 Jahre alt, und Owen Chase, der erste Steuermann. Stefanie Dötzer und Martin Krinner haben aus den Erinnerungen ein Radiostück gemacht und erzählen, wie die das gemacht haben, den Untergang der Essex zu überleben.
Wenn ich mich an jene Szenen erinnere, die hier geschildert werden sollen, dann kann ich das nur mit einer Mischung aus Entsetzen und Staunen angesichts des unglaublichen Schicksals, das mich und meine überlebenden Kameraden vor einem schrecklichen Tod bewahrt hat. Kaum einer weiß, wie viel Leid ein menschlicher Geist verarbeiten kann und welche Qualen ein menschlicher Körper zu überstehen imstande ist. Man weiß es erst, wenn man es erlebt hat. Und wenn dann die Erlösung kommt, wenn der Traum von der Rettung sich erfüllt, dann erfüllt eine unsagbare Dankbarkeit die Seele.
Am 20. November, etwa um 8 Uhr morgens, hörten wir den üblichen Ruf: Wal in Sicht. Das Wetter war ungewöhnlich klar. Wir waren nicht weit vom Äquator, ungefähr 118 Grad West. Wir hatten zwei Pottwale mit der Harpune getroffen, die nun von einem Teil unserer Männer mit kleineren Booten verfolgt wurden. Plötzlich sah ich einen sehr großen Wal, etwa 25 bis 30 Meter lang, der mit gewaltiger Geschwindigkeit durchs Wasser zog, geradewegs auf unser Schiff zu.
Wir hofften, dass er abbiegen würde, untertauchen angesichts des Hindernisses auf seinem Weg. Aber nein, das Tier schwamm mit aller Kraft gegen unser Heck. Die Erschütterung war in jeder einzelnen Planke zu spüren, doch unser Schiff hielt stand. Der Wal war verletzt und verschwand. Vom Steuerbord aus war er nicht mehr zu sehen. Wir dachten, das Schlimmste sei vorbei.
Etwa eine Stunde später sahen wir denselben Wal wieder auf uns zukommen. Er griff an und brachte mit seinem Schädel die Seite des Schiffes zum Bersten. Das Schiff füllte sich mit Wasser. Wir sprangen in unsere drei kleineren Boote. 20 Mann, 2x7, 1x6.
Als wir sahen, dass unser Schiff nicht sofort sank, kletterten wir wieder an Bord und konnten einige Vorräte beschaffen. Gebäck, Trockenfleisch, Wasser, Rum, außerdem Werkzeuge, 2 Spiegelsextanten, einen Quadranten und 3 Kompasse. Auf den Booten gab es zudem einige Kerzen, Schießpulver und Pistolen.
Jedes Boot hatte etwa 246 Liter Wasservorrat. Mehr wagten wir nicht mitzunehmen. Als wir unsere Boote beladen hatten, segelten wir jedoch nicht sofort weiter. Wir saßen in den Booten und starrten auf unser Schiff. Unsere Augen konnten nicht von ihr lassen. Bis zu jenem Moment, wo sie den Kenterpunkt erreichte, kurz schwankte und dann in der Tiefe versank. Keine Worte können beschreiben, was in uns vorging. Wir sahen einander an und wir sahen auf den Ort, an dem gerade noch unser Schiff gewesen war.
Es fühlte sich an, als ob wir mit dem Zurücklassen unseres gesunkenen Schiffes alle Sicherheiten, alle Hoffnung verließen. Wir kamen überein, dass wir mit den drei Booten so nahe zusammenbleiben würden wie möglich. Der Wind war stark und die Wellen spülten so viel Wasser in unser Boot, dass mindestens ein Mann ununterbrochen ausschöpfen musste. Wir teilten Schichten ein und rationierten unsere Vorräte. Wir vermuteten, dass uns die Vorräte bei sparsamem Verbrauch 60 Tage am Leben halten und dass wir in etwa der gleichen Zeit die Küste erreichen konnten.
Jeder bekam ein Quäntchen Brot, das jeweils für einen Tag reichen musste. An manchen Tagen wurde es gierig verschlungen, als ob das Leben nach diesem Moment zu Ende wäre. An anderen Tagen wurde jeder Krümel einzeln gegessen, mit so großen Abständen wie möglich, als ob das Brot für die Ewigkeit bestimmt wäre.
Nachts träumte ich, ich sähe vor mir einen gedeckten Tisch mit allem, was das Herz begehrt. Ich stand direkt davor in beglückter Dankbarkeit. Und genau in dem Moment, in dem ich zu essen beginnen wollte, schreckte ich aus dem Schlaf und fand mich in der kalten Wirklichkeit unserer Situation. Die Suche nach Essbarem war wie ein rauschhafter Wahn. Einmal blieben meine Augen an einem Stück Rindsleder haften, das am Ruder befestigt war. Ich begann begierig zu kauen, doch es war nichts mehr darin, was Nahrung hätte sein können.
Nach 3 Wochen in den Booten sahen wir vor uns eine flache, unbewohnte Insel, die wir in großer Hoffnung ansteuerten. Die einzige Nahrung, die wir dort fanden, waren einige Vögel und ihre Eier. Doch sie verließen die Insel, nachdem wir ihre Nester geplündert hatten. Die größte Verzweiflung aber war, dass es auch auf der Insel kaum Süßwasser gab. Nur eine winzige Quelle, die immer wieder von der Flut überspült wurde. Wir mussten mit unserem Hungertod rechnen. Und so beschlossen wir, wieder auf See zu gehen. Kurz vor der Abfahrt traten 3 unserer Kameraden vor und teilten uns mit, dass sie auf der Insel zu bleiben gedachten. Wir versprachen ihnen, ein Schiff zu schicken, sollten wir je lebend einen christlichen Hafen erreichen.
In einer Sturmnacht wurden unsere 3 Boote auseinandergetrieben. Eines kreuzten wir am nächsten Tag. Das dritte aber jenes ohne Sextant und Quadrant, haben wir nie wieder gesehen.
Das letzte Stück Fleisch war am 15. Januar verbraucht. Wir hatten noch etwas Gebäck und wenig Wasser. Die ersten Kameraden starben. Wir übergaben ihre Körper dem Meer. Wir anderen mussten unsere Ration erhöhen, um zu überleben. Der Wind änderte seine Richtung und blies kräftig. Doch die Windrichtung war uns nunmehr gleichgültig. Unsere einzige verbliebene Hoffnung war, einem anderen Schiff zu begegnen.
Wir spürten, dass der Tod auf uns wartete. Einer von uns warf sich im Wahnsinn zu Boden und beschloss, liegen zu bleiben, bis er starb. Er verweigerte seine Tagesration. Ich versuchte, soweit es meine Kraft zuließ, mit ihm zu sprechen, und es sah aus, als hätten meine Worte eine Wirkung. Er richtete sich auf und schrie, dass er nicht aufgeben würde, dass er so lange leben würde wie alle anderen auch. Doch diese Worte waren ein letztes Aufbegehren im Fieberwahn. Kurze Zeit später versank er wieder in Verzweiflung. Er sprach nur noch wirr, dann kaum mehr. Wir deckten ihn mit alter Kleidung zu und überließen ihn seinem Schicksal. Gegen 4 Uhr starb er unter den schlimmsten Krämpfen, die ich je gesehen habe. Wir behielten seinen Leichnam über Nacht an Bord. Am Morgen bereiteten meine Kameraden alles vor, um ihn dem Meer zu übergeben. Ich jedoch hatte über Nacht nachgedacht und sprach dann das schmerzhafte Thema an, den Leichnam als Nahrung zu behalten. Unsere Vorräte würden noch 3 Tage reichen. Alle waren einverstanden. Und so machten wir uns sofort an die Arbeit, um das Fleisch nicht verderben zu lassen.
Wir trockneten das Fleisch über kleinen Feuern im Boot. 2 weitere Männer starben. Wir verfuhren auf die gleiche Weise. Als aber dieser Vorrat aufgebraucht war, wir schauten einander an, mit den schrecklichsten Gedanken in unseren Köpfen. Doch keiner wagte, sie auszusprechen. Ich bin sicher, dass wir uns wie Brüder geliebt haben, und doch stand in unseren Gesichtern, was zu tun war. Wir kamen zu dem Entschluss, auszulosen. Das tödliche Los fiel meinem Bootsjungen zu, dem Sohn meiner Schwester. Ich sprang auf und rief: mein Junge, wenn dir dein Los nicht gefällt, ich werde den Ersten erschießen, der dir etwas antut. Der ausgezehrte Junge schwieg einen Moment. Dann sprach er: Mein Los ist mir so recht wie jedes andere. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mein Kopf steht in Flammen, während ich mich daran erinnere.
Am Nachmittag des 17. Februar erblickten wir am östlichen Horizont eine dichte Wolke. Die Wolke war uns Hinweis auf Land, und sofort segelten wir schneller und mit mehr Kraft als in den Wochen zuvor. Es war, als ob das Leben zurück in die Adern schießt. Ich sagte zu meinen Kameraden, dass ich mir sicher sei, dass wir in 2 Tagen Land erreichen würden. Wir steuerten in Richtung der Wolke und kamen über Nacht gut voran. Um 7 Uhr morgens sahen wir vor uns ein Bild des Segens, wie wir es nicht mehr zu hoffen gewagt hätten. Schiff in Sicht. Es fuhr in die gleiche Richtung wie wir, doch wir konnten es in kurzer Zeit einholen. Der Deckoffizier sah uns als erstes, dann trat der Kapitän hinzu, fragte, wer wir seien, und als er unsere ausgezehrten Körper sah, kamen ihm die Tränen. Bei 33 Grad Süd, 81 Grad West wurden wir aus unseren Booten auf das Schiff geholt und dort mit größter Freundlichkeit empfangen. Einen Tag später konnten wir per Boot Vorräte besorgen, darunter Äpfel, Pfirsiche und grüne Feigen. Angekommen in Valparaiso in Chile, informierten wir den amerikanischen Konsul von unserem Schicksal. Er zahlte dem Kapitän eines Schiffes, das nach Sydney aufbrach, $800, um an Ducie's Island vorbeizufahren, wo wir unsere 3 zurückgelassenen Gefährten vermuteten. Dort angekommen, fanden sie jedoch niemanden. Sie gaben die Suche auf. Zurück auf dem Schiff studierte der Kapitän die Karte und ihm fiel eine kleine Insel in der Nähe auf, gleicher Breitengrad, nur etwas westlicher. Die Wellen waren so stürmisch, dass ein Anlegen unmöglich war. Dann entdeckten sie unsere Gefährten und forderten sie auf zu schwimmen. Sie wagten es kaum. Doch als sie befürchten mussten, so kurz vor der Rettung noch einmal zurückgelassen zu werden, sprangen sie ins Wasser und schwommen mit letzter Kraft zum Schiff.
Auch ihre Situation hatte sich extrem verschlechtert, nachdem wir die Insel verlassen hatten. Bei ihren Erkundungen der Insel hatten sie eine Höhle gefunden und in der Höhle nebeneinander sitzend 8 menschliche Skelette. Wahrscheinlich waren es Seeleute gewesen, in einer ähnlichen Situation wie wir, ebenfalls auf der Suche nach Schutz und Nahrung. Wie wir, nur mit weniger Glück.
Stefanie Dötzer und Martin Krinner über den Untergang der Essex. Als wir uns das angehört haben, haben wir gedacht, eigentlich ist das doch perfekter Stoff für Hollywood. Und tatsächlich, Hollywood ist dran. Der Film kommt Ende des Jahres in die Kinos. War D-Radio Wissen diesmal ein bisschen schneller. Es gibt ja diese Geschichte von Juliane Köpke. Juliane stürzt als 17-Jährige mit einem Flugzeug ab über Peru und überlebt, höchst dramatisch. Die Story ging quer durch alle Medien. Klar, wenn ein Mensch so viel Glück hat und als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt, bei dem alle anderen Passagiere sterben, dann ist das was Besonderes. Das ist aber gar nichts gegenüber der Geschichte von Frane Selak. Frane Selak ist ein kroatischer Musiklehrer. Der überlebte nicht nur einen Flugzeugabsturz, sondern auch noch ein Busunglück. Und zum Schluss hat er auch noch dick im Lotto gewonnen. So erzählt er es jedenfalls. Vera Pache ist der Story mal nachgegangen.
Vielleicht habt ihr die Geschichte von Frane Selak schon einmal gehört. Er wird als der glücklichste Pechvogel bezeichnet, als der größte Pechvogel aller Zeiten, als unglücklicher Glückspilz oder als Franz im Glück. David Ransom, Grafikdesigner aus New York, hat die Geschichte von Frane Selak in einem kurzen Zeichentrickfilm erzählt. Das Video wurde bei YouTube mehr als 2 Millionen Mal geklickt.
Meet Frane Selak, an elderly music teacher from Croatia, and depending on how you look at it, either the world's unluckiest or the world's luckiest person to ever live.
Es ist die Geschichte von Frane Selak, Kroate, ehemaliger Musiklehrer und, wie man es nimmt, der glücklichste oder unglücklichste Mensch der Welt. Seine Geschichte beginnt irgendwann Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Frane ist unterwegs mit seinen Schülern. Sie fahren mit dem Bus nach Islet. Der Bus überquert eine Brücke, durchbricht das Geländer und platsch, landet im Fluss.
Frane kommt unbeschadet davon. Das ist nur der Anfang seiner Geschichte, die einem Heldenepos gleicht. Das Netz ist voll damit. An die 50.000 Treffer bei Google. Seine Geschichte ist um die Welt gegangen. Der Spiegel, N24, die BBC, der Telegraph, japanische, ungarische, US-amerikanische Medien, alle haben über ihn berichtet. Und je mehr ich lese, desto mehr Versionen finde ich. Das fängt schon bei seinem Namen an. Manchmal heißt er Frane und dann wieder Frano. Auch die Reihenfolge seiner Unfälle variiert.
Traveling from Sarajevo to Dubrovnik, a fault with the line caused his train to jump the track and plunge into the freezing river below.
Frane fährt mit dem Zug zwischen Sarajevo und Dubrovnik. Die Bahnlinie führt entlang eines Flusses. Plötzlich liegt ein Felsbrocken auf der Strecke. Der Zug entgleist und stürzt in den eiskalten Fluss. Bei diesem Unfall gibt es Tote. Frane überlebt.
In manchen Texten bricht er sich einen Arm und schwimmt trotzdem ans Ufer. In anderen Versionen wird er gerettet. Und dann gibt es noch die Version, in der er mit gebrochenem Arm obendrein eine Frau rettet. Eine Heldentat. Ich vermute, dass bei diesen vielen Texten und Filmen im Netz teilweise voneinander abgeschrieben wurde, dass die Geschichte sich dabei entwickelt hat und dass möglicherweise manches gar nicht stimmt. Ich fange auch an zu zweifeln, ob es diesen Typen Frane Selak überhaupt gibt. Der älteste Text auf Deutsch ist ein Artikel im Spiegel. Es ist ein Text vom 16. Juni 2003. Ich schreibe an den Autor. Und ich bekomme prompt eine Antwort.
Sehr geehrte Frau Pache, leider kann ich Ihnen nicht mit einem Kontakt zu Selak helfen. Ich habe zwar damals mit ihm telefoniert, kann die Nummer aber nirgends finden. Wenn ich mich richtig erinnere, stand am Anfang eine Zeitungsmeldung. Der Text erschien im Spiegel in der Rubrik »Eine Meldung und ihre Geschichte«. Der Ausriss ist dort abgedruckt. Selak war schon alt, sprach aber leidlich Deutsch. Ich weiß
der Journalist hat ihn damals also persönlich gesprochen. Immerhin weiß ich jetzt, dass es ihn wirklich gibt.
Hilft Ihnen das ein wenig weiter? Beste Grüße aus Hamburg, Hauke Goos.
Ich finde auch die Meldung, die hinter dieser Geschichte steckt, Sie ist am 23. Mai 2003 in der Süddeutschen Zeitung erschienen.
Frane Selak, kroatischer Musikprofessor, hat offenbar einen guten Schutzengel, der es aber immer sehr spannend macht. Der kroatischen Zeitung Jutarnji List sagte Selak: Ich war in 7 schlimme Unfälle verwickelt. Mindestens 2 waren lebensgefährlich.
Nach dem Busunfall und dem Zugunglück taucht in Frane Selaks Geschichte ein James Bond-reifer Stunt auf.
Frane sitzt im Flugzeug auf dem Weg von Zagreb nach Rijeka. Er sitzt neben einer Stewardess und neben einer Tür. Plötzlich reißt die Tür auf. Frane und die Stewardess werden herausgezogen. Das Flugzeug stürzt ab. 19 Menschen sterben. Frane überlebt. Er ist in einem Heuhaufen gelandet.
Tumbling through the air without a parachute, Frane must have thought he was a goner. But while the plane crashed into the side of a hill, killing all 19 on board, Frane somehow managed to land in a haystack and survived with only minor injuries.
Ja, also wenn man die Geschichte von Frano Selak hören will, dann muss man sich schon Zeit nehmen, denn die ist ziemlich lang. Und da sollte man sich am besten mit ihm an den Tisch setzen und was essen und dazu den einen oder anderen Jägermeister kommen lassen und ein, zwei Bierchen. Also Frano Selak ist ein großer Geschichtenerzähler.
Das ist Hilmar Poganatz, freier Journalist. Nachdem 2003 die Meldung über Frane Selak in deutschen Zeitungen gestanden hatte, ist er nach Kroatien gereist und hat ihn persönlich getroffen.
Ja, der Frano ist also ein lustiger Lebemann einerseits. Also ich glaube, der hat das Leben in vollen Zügen genossen, soweit er konnte. Hat er auch musiziert viel, hat auch bis ins Alter jetzt immer gern mal einen gehoben und hat, glaube ich, aber auch schwere Zeiten durchgemacht mit den Balkankriegen, gescheiterte Ehen, was sicherlich damit zusammenhängt, dass er auch junge Frauen einfach immer noch sehr interessant findet. Also der hat von allem was mitgenommen und sich so eine positive Grundhaltung bewahrt.
Hilmar Poganatz hat auch Fotos gemacht. Frane Selak ist darauf ein rundlicher, freundlich in die Kamera lächelnder Mann. Auf einem Bild lehnt er sich zu seiner Frau rüber. Eine Blondine, die wesentlich jünger aussieht, eine Schürze trägt und gerade dabei ist, Kaffee zu servieren. Der Journalist Hilmar Poganatz hat die Geschichte von Frane für die Zeitschrift Dummy aufgeschrieben.
Das ist eine Geschichte, die gewachsen ist mit der Lebenszeit. Die hat an Ausschmückung gewonnen, an Details. Die hat sich vielleicht auch mal ein bisschen gewandelt, gestreckt, gekürzt worden. Da sind überprüfbare Elemente drin, aber nicht alle Elemente sind überprüfbar. Ob die dann deswegen nicht wahr sind, das weiß ich nicht. Aber so ist es eben ein modernes Märchen.
Ja, genau das Gefühl habe ich halt auch. Es ist eine Geschichte, die ist wahnsinnig toll. Jeder Journalist, der die hört, liest, denkt, oh mein Gott, das ist ein Traum von Geschichte, die will man irgendwie erzählt bekommen und aufschreiben. Aber ja, man fragt sich halt auch, stimmt das wirklich, was der da erzählt?
Ja, wenn man so will, ist es natürlich vielleicht so ein bisschen wie mit den UFO-Gläubigen, ne? Deren Motto ist ja, I want to believe. Und so ein bisschen ist es hier auch. Also ich wollte es gerne glauben. Wenn man natürlich ans Fact-Checking geht, stößt man auf so schwarze Löcher, wo Dokumente dann vernichtet wurden, weil das Haus abgebrannt ist. Aber das ist im Krieg passiert. Insofern kann das natürlich auch sein, dass diese Dokumente wirklich verbrannt sind. Das weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht.
Ein Zugunglück, bei dem die Bahn in einen Fluss stürzt und Menschen sterben. Ein Flugzeugabsturz, bei dem ebenfalls Menschen sterben, nur eine Person überlebt, weil sie aus dem Flugzeug fällt und in einem Heuhaufen landet. Meines Erachtens sind das dermaßen große und außerordentliche Ereignisse, die irgendwo festgehalten sein müssten. In einer internationalen Datenbank für Flugzeugabstürze werde ich schon mal nicht fündig. Dort ist kein Flugzeugabsturz im damaligen Jugoslawien in den 60er Jahren zu finden.
Ich habe es auch nicht finden können. Jetzt ist es natürlich so eine kleine regionale Linie gewesen und irgendwie hinterm eisernen Vorhang. Also gut, Jugoslawien vielleicht nicht ganz so abgeschirmt wie die Sowjetunion, aber trotzdem war ich mir dann halt auch nicht sicher, ob die Daten wirklich vollständig sind aus der Zeit. Es ist also auch leicht, das anzuzweifeln in Teilen natürlich. Und gerade diese Geschichte mit dem Flugzeug, also 800 Meter aus einem Flugzeug in einen Heuwagen fallen. Ja, das ist vielleicht ein Teil in der Geschichte, in der die Geschichte so gewachsen ist.
Dieses Flugzeugunglück, dieser Sturz aus, naja, manchmal sind es 800 Fuß, manchmal sind es 800 Meter in den verschiedenen Geschichten. Ich dachte ja, das lässt sich ganz schnell entkräften und habe einen befreundeten Physiker angerufen. Aber der sagt, klar, ist ungewöhnlich, aber möglich. Frane Seelag überlebt in seiner Geschichte übrigens auch mehrere Autounfälle.
Einmal explodiert sein Wagen während der Fahrt. Ein anderes Mal weicht er im Gebirge einem Lastwagen aus.
In 1996, a careless truck driver forced him off the side of a mountain road. His car plunged.
Das Auto stürzt fast 100 Meter in die Tiefe und explodiert. Frane allerdings kommt nicht zu Schaden. Er wird vorher rausgeschleudert.
Diese Geschichte ist einfach genial. Einerseits möchte ich sie gerne glauben. Andererseits interessiert es mich immer mehr, was wirklich dran ist. Weil ich selber kein Kroatisch spreche, hole ich mir Hilfe.
Stjepan?
Hallo Stjepan, hier ist Vera.
Ja, hallo Vera.
Das ist Stjepan Milčić, freier Journalist in Kroatien, der sehr gut Deutsch spricht. Ich habe ihn gebeten, mal zu schauen, ob er Informationen über das Flugzeugunglück oder das Zugunglück finden kann.
Weder in Kroatien noch in internationalen Verzeichnissen der Flugzeugunglücke ist 1963 ein Flugzeugunglück in Kroatien geschehen. Also das gibt es nicht. Ähnlich steht es mit dem Zugunglück ein Jahr davor, dass er behauptet, dass er auch überlebt hat, wo Zug zwischen Sarajevo und Dubrovnik in einen Fluss abgestürzt ist. Und es hätte nach Worten von Selak ja mehrere Tote gegeben. Er hätte sich gerettet. Also das ist auch nirgendwo verzeichnet. So dass man dann natürlich auch andere Sachen in Frage stellen muss.
Auch in Kroatien ist Frane Seelak einmal quer durch die Medien gegangen. Und das hat schon vor dieser Geschichte begonnen.
Selak behauptet, er ist ja also Musiklehrer und hat lange Zeit bei der Armee als Musiker gearbeitet und auch als Lehrer an den Schulen. Er hätte einige der populärsten Schlager der 70er Jahre geschrieben und da werden auch in einem Interview einige davon genannt. Ich habe dann nach diesen Schlagern gesucht, beziehungsweise nach den Autoren und natürlich, wie man sich schon denken kann, bei keinem dieser Schlager ist Selak als Autor genannt, sondern es sind andere. Es gibt nur eine Aussage, die ich finden konnte im Internet, wo ein Nachbar von ihm behauptet, Selak sei ein pathologischer Lügner, der jeden Tag eine neue Geschichte erfindet.
Das jetzt einfach so als endgültigen Beweis hinzustellen, dass Frane Seelak ein notorischer Lügner ist und seine Geschichte komplett erfunden hat, das wäre ein bisschen zu einfach. Stjepan hat in Kroatien auch mit einem Journalisten gesprochen, der aus demselben Ort stammt wie Frane Seelak und der ihn auch kennt.
Nun, ich habe mit dem Anton Petrušić gesprochen, der ihn auch länger kennt, und ihn gefragt, ist das wirklich so? Und dann hat er auch so ein bisschen erstmal gestutzt und gesagt, ich kenne ihn, hat das erzählt, er wirkt sehr glaubwürdig. Und letztlich haben ja x ausländische Medien darüber geschrieben und eigentlich müsste das so sein. Und als ich sagte, ja, diese Unfälle und so, habe ich ja nicht danach gesucht. Letztlich war auch nicht mein Anliegen zu überprüfen, ob jetzt seine Geschichten stimmen oder nicht, sondern ich wollte einfach nur seine Lebensgeschichte, so wie er sie erzählt, darstellen.
Mit dieser Argumentation würde es bedeuten, je mehr Medien über eine Geschichte berichten, desto wahrer wird sie? Irgendwie entspricht das nicht so ganz meiner Vorstellung vom Journalismus. Aber gleichzeitig denke ich auch, klar, wenn man jemanden porträtiert und sich seine persönliche Geschichte erzählen lässt, geht man erst einmal nicht davon aus, dass die Person lügt. Stjepan stellt die Vermutung an, dass Frane Seelak sich mit seinen Geschichten einfach ein bisschen wichtig machen wollte und gemerkt hat, dass das irgendwie funktioniert. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Und wir können es weder endgültig beweisen, dass die Geschichte einfach komplett erfunden ist, noch, dass sie auf Tatsachen beruht.
Und da fragt man sich wirklich, ja, wenn jetzt wieder so angefangen hat und einfach die Medien das voneinander übernehmen. Wie gesagt, früher blieb das im Dorf nur und jetzt mit Internet ist das im Nu in der ganzen Welt verbreitet.
Es ist ja eine wunderschöne Geschichte. Also es ist ja auch jemand, der einen Mut macht, wenn man hört, wie viel Glück ein Mensch haben kann laut seiner Geschichte. Findest du, dass ich ein bisschen Spielverderber bin, dass ich da angefangen habe zu recherchieren und überhaupt die Wahrheit wissen will?
Ja, das ist mir jetzt auch bei diesen Recherchen dann eingefallen. Was hat dieser Mensch Großes getan? Ist er eine prominente Person, ist ein Wissenschaftler, hat etwas erfunden oder sei ein bekannter Sänger oder irgendetwas. Also nichts davon. Wenn er diese Geschichte nicht hätte, würde ihn außerhalb seines Ortes ja oder seiner nächsten Umgebung ja niemand kennen. jetzt Spielverderber, würde ich nicht sagen. Also ich habe eher das so empfunden, muss ich etwas kritisch zu uns selber, also Journalisten, Medien sein. Da sollten also auch wir Journalisten etwas vorsichtiger sein, bevor wir solche Meldungen einfach in die Welt setzen.
Aber Frane Selaks Geschichte ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende.
Im Juni 2002 knackt Frane den Lotto-Jackpot. Er kauft sich davon mehrere Häuser, Autos und stellt eine Marienstatue im Garten auf.
Und dieser Teil der Geschichte ist, soweit ich das verfolgen kann, wahr. Hilmar Pogarnatz, der deutsche Journalist, der Frane Selak besucht hat, hat die Marienstatue gesehen und fotografiert. Und abgesehen davon, dass die Höhe seines Gewinns in den Medien variiert, hat auch Stjepan gehört, dass dieser Teil stimmt.
Dass er dann eine Kapelle gebaut hatte, dass er selber mal eine Zeit lang 10 Autos hatte, verschiedene Wohnungen gekauft, Freunden geschenkt hat. Es ist nicht alles erfunden, was Frane Selak erzählt, aber eben, manche Sachen sicher stimmen nicht. Ne?
Stjepan hat mir übrigens auch eine Telefonnummer besorgt. Von Frane Selak persönlich. Der Mann müsste heute Mitte 80 sein. Er soll ja ein bisschen Deutsch sprechen, aber vorsichtshalber bitte ich Nesko, einen Kollegen, der Kroatisch kann, mit ans Telefon zu kommen.
Wir haben ihn gerade geguckt.
Ich zögere, über was ich mit Frane reden soll.
Ja.
Eigentlich müsste ich ihn fragen, was er von meinem Vorwurf hält, dass seine große Geschichte in weiten Teilen gelogen ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich ihn lieber fragen, ob er diese Woche schon etwas Unglaubliches erlebt hat.
Birali ste broj koji se ne koristi. Molimo, nazovite službu za korisnike. The number you have dialed is not assigned.
Ich frage mich, lebt Frane Selak möglicherweise gar nicht mehr? Der müsste ja schon ein relativ alter Mann sein. Oder war er am Ende so genervt von den vielen Interviewern Fragen, dass er seine Nummer gewechselt hat? Man muss sich das mal vorstellen. 2006 hat er mit seiner Geschichte sogar Werbung für Chips in Australien gemacht.
I have one in four chance of instant winning free Doritos and other stuff. I don't need much luck, which is good.
Ihr werdet es nicht glauben, aber die Geschichte geht noch weiter. Mit Hilfe von Nesko und einer E-Mail an die kroatische Zeitung Jutarnji List sind wir tatsächlich noch an Frane Selaks richtige Telefonnummer gekommen und haben ihn angerufen.
Molim.
Alo, dobar dan. Oprostite li to stan Selak?
Je.
Pozdravljam vas. Moje ime je Nezir Trgo. Vaš telefon sam dobio od gospodina Senada Pašića.
Wir haben kurz mit ihm gesprochen. Er lebt also noch. Es geht ihm nicht besonders gut. Er hatte 2 Herzinfarkte und andere Krankheiten, muss viel liegen und langweilt sich. Allerdings gehen ihm die vielen Interviewanfragen mittlerweile auf den Keks. Außerdem hat er sich ziemlich über das amerikanische Zeichentrickfilmchen geärgert. Die hätten ihn lächerlich gemacht und außerdem vieles verdreht. Seine Frau hat ihm dann gesagt, kein Interview mehr ohne Honorar. Von uns, vom Deutschen Radio, will er mindestens 500 Euro. Frane ist echt schlau. Tja, so läuft das mit einer guten Story. Aber das ist jetzt der Punkt, an dem diese Geschichte für mich tatsächlich endet.
Das war sie, die 100 übers Überleben. Vera Pache hat die Geschichte von Frane Selak erst gecheckt und dann erzählt. Stefanie Dötzer und Martin Krinner waren das über den Untergang der Essex. Matthias Röckel hat John Aldridge besucht und seine Geschichte erzählt. Und Martina Schulte, die hat sich nochmal daran erinnert, wie sie in Indien ums Überleben gekämpft hat. Allein gegen eine Hundemeute am Strand. Wolfgang Schiller, der hatte die Redaktion, Technik Andreas Räder. Ich bin Stefan Beuting. Ich sage Tschüss und bin nach der Sendung noch etwas mehr froh, am Leben zu sein.
D-Radio Wissen 100.
Das Schwierigste war, nach dieser Hundegeschichte ja so meine Unbekümmertheit wiederzufinden. Ich hatte nämlich ziemlich lange jedes Mal, wenn ich in Indien auf der Straße unterwegs war oder am Strand oder irgendwo in der Natur, echt total Schiss, irgendwie Hunden zu begegnen. Und das hat dazu geführt, dass ich am Anfang wirklich dauernd Angst hatte, weil man in Indien natürlich dauernd Hunden begegnet. Da gibt es einfach total viele. Und ich hatte dann halt auch eine Zeit lang ganz oft einen Stock dabei oder irgendwie einen Stein in der Hand, weil ich dachte, dass ich dann halt irgendwie eine Waffe habe und irgendwie, dass ich dann stärker bin. Mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen abgeschliffen. Es ist ja jetzt auch schon 3 Jahre her. Also ich komme mit einzelnen Hunden oder 2 oder 3 auch ganz gut wieder klar. Aber so wenn 4 oder 5 auftauchen, muss ich sagen, habe ich nach wie vor echt, also da geht bei mir echt so eine Klappe auf und dann ist da irgendwie diese Angst. Und was noch ganz interessant ist, dass ich all das in Deutschland überhaupt nicht habe. Also es bezieht sich wirklich nur auf Hunde in Indien.
Mein erster Gedanke war, als ich John Eldridge besucht habe in Montauk, möchte dieser Mann wirklich seine Überlebensgeschichte ein weiteres Mal ausführlich erzählen. Als wir fertig waren mit dem Interview, meinte er, wenn du mal nach Montauk wieder rauskommst, dann such nach mir und wir gehen auf ein Bier. Es war sofort so ein Kumpelgefühl da zwischen John und mir und er hat dann auch gemeint, wenn du wirklich mal wissen willst, wie das Lobsterfischen funktioniert, dann nehmen wir dich mit raus. Ein Angebot, das ich nicht ausschlagen möchte.
Wir kennen uns eigentlich gar nicht.
Nee, ich würde dich auch nicht auf der Straße erkennen.
Ich dich auch nicht.
Ja. Hast du jemals vorher eigentlich zu zweit ein Stück gemacht? Weil für mich war das echt das erste Mal. Und das, muss ich sagen, hat echt Spaß gemacht.
Ich fand es auch lustig. Ich glaube, was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird von der ganzen Produktion, ist dein Spruch, als ich den Owen Chase zum ersten Mal angefangen habe zu sprechen, dass du gesagt hast, das erinnert dich an den Pfarrer in der Kirche, wo du früher gewesen bist. Da musste ich erst sehr lachen und habe mir dann gedacht, ach du Scheiße, was macht ihr jetzt?
Ich hätte ja, ne, aber der Martin, ne?
Also. Das ist doch schön. Wir können jetzt, egal was die Redaktion dran auszusetzen hat, ist immer der andere dran schuld.
Also. Genau.
Im Laufe meiner Recherche zu der Geschichte von Frane Silak dachte ich ja, oh, vielleicht ist es schon jetzt zu Ende, an dem Punkt nämlich, wo ich festgestellt habe, ich brauche dringend jemanden, der Kroatisch kann. Ich kenne selber niemanden oder dachte zumindest, ich kenne niemanden. Ich habe dann eine Rundmail geschickt und habe unfassbar viele Mails zurückbekommen von meinen ganzen Kollegen, wo viele Kroatisch-Talente schlummern, unter anderem bei Nesco, bei dem ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken möchte, dass er mit mir zusammen Frane angerufen hat.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.